Heute soll es um Gideon gehen. Ich möchte mal so einen kleinen Überblick geben, was ist da überhaupt in der Geschichte, was ist da passiert, dass wir einfach alle die gleiche Idee davon haben. Also Gideon ist erstmal ein einfacher Mann in Israel. Das sind Feinde, die das Land besetzen und immer wieder das Land überfallen. Also die Ernte klauen und ausrauben und sonstiges. Israel flüchtet irgendwo in die Berge. Und Gideon bekommt den Auftrag, die Feinde zu besiegen. Sagt sich, jupp, alles klar. Trommelt eine Armee zusammen von 32.000 Kämpfern, die er mit sich hat. Gott sagt an der Stelle, nee, das ist mir zu viel, du bekommst 300. Da musste der dann auch mal wahrscheinlich erstmal schlucken. Und mit diesen 300 mutigen Männern zieht er in den Kampf. Ja, gegen die Gegner, die zu besiegen. Und es sind zigtausende Feinde. Nicht umsonst hatte der vorher 32.000 Leute, die mit ihm kämpfen sollten. Und jetzt hat er 300. Und es sind wirklich zigtausende, die ihm da entgegenstehen. Und die werden besiegt in einem grandiosen Kampf. Und dann sind die Feinde weg. Ja, da passiert noch ein bisschen was, aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall sehen wir diesen mutigen Held, Gideon, der alle fertig macht, der unerschrockene Feldherr und Krieger. Ja, das wollen wir, da gehen wir lang. Und wir denken so, wow, ey, so ein Mut, weiß ich nicht, ob ich den hätte. Und er besiegt alles, was im Weg ist. Und dann schaue ich auf mich und sehe plötzlich, warte, ich bin nicht der Held, der seine Feinde besiegt, der so unerschrocken ist, gegen zigtausende in den Kampf zieht. Das bin ich nicht. Meine Gedanken sind dann manchmal, oder vielleicht auch eure, wenn ihr euch damit identifizieren könnt, hey, ich bin alleine. Da sind gar nicht so viele mit mir, die ich auch noch wegschicken muss, um nur noch 300 zu haben. Hey, ich bin traurig. Vielleicht gerade aktuelles Thema nochmal in den Medien. Vielleicht werde ich gemobbt in der Schule, auf der Arbeit, sonst wo. Dass niemand, der mir hilft. Auf der Arbeit gibt es irgendwie Probleme. In der Schule kriege ich nicht die Noten, wo ich vielleicht hin möchte. In der Gemeinde vielleicht fällt mir das Dienen schwer und wird noch schwerer. Ja, mein Team, meine Arbeit, andere Personen, die ziehen mich irgendwie runter. Und was soll nur aus dieser Gemeinde werden? Vielleicht sind das Gedanken, die diesem Held, diesem Vorbild entgegenstehen und wo wir sagen, wow, da komme ich gar nicht hin. Das kann ich gar nicht erreichen. Und ich muss dir sagen, aus dem, was ich erlebt habe, das ist gut und richtig so. Das ist gut und richtig, dass du das fühlst und dass dich das beschäftigt, dass sich das vielleicht auch mal runterzieht. Und ich bin so froh, dass das, was ich euch gerade vorgestellt habe, nicht die komplette Geschichte ist. Ich bin so froh, dass Gideon nicht von Anfang an dieser Held war, der alles konnte, der auf alles vertraut hat, was Gott gesagt hat. Nein, das war er nicht. Und das ist einfach nur das Ende, was wir sehen. Aber wir sehen nicht diesen Weg. Und ich bin auch so froh, dass in der Bibel beschrieben wird, wie dieser Weg war. Wir sehen das bei ganz vielen anderen Personen in der Bibel auch. Und heute soll es einfach um Gideon gehen. Und wir schauen uns einfach mal an, wo das herkommt. Richter 6, Vers 2 bis 5. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhlen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter, macht riesig Spaß, das zu sagen, bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie blieben, bis das Land geplündert war. Also die haben echt durchgehalten. Und Israel ist da und damit auch Gideon. Die waren vielleicht in einer ähnlichen Situationen, wie du dich fühlst. Ey, da sind so viele Sachen, die auf mich einprasseln, wo der Feind da ist. Und was kann ich schon machen? Ey, ich habe keine Chance. Und jetzt ist die Frage, was macht er da? Gideon ist ein ganz kleiner Mann aus der letzten Ecke, der jüngste seiner Familie, der damals im Grunde auch nicht so viel zu melden hatte. Es war immer der älteste Sohn, der da im Grunde der, wie der Anführer war, oder der Vater, der älteste Sohn, aber er war quasi ganz hinten in der letzten Reihe. Und Gott kommt zu ihm und sagt, hey, du sollst diese Feinde besiegen mit deiner Kraft, die du hast. Und jetzt ist die Frage, was macht da unser deutscher Gideon? Gott kommt zu ihm und was ist Gideons Antwort? Er jammert erstmal. Ja? Gott, du kommst jetzt zu mir, das ist ja gut und schön. Das funktioniert nicht, das geht nicht, da sind die Feinde, da haben wir keine Chance. Und das funktioniert alles nicht, was du dir jetzt hier ausgedacht hast. Das geht nicht. Hören wir uns das an. Richter 6, 12 bis 14. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist all das dann passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und die Midianiter und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern, ich sende dich aus. Also erstmal riesige Zweifel und sagt, boah, da haben wir überhaupt keine Chance. Denk nochmal über deinen Plan nach, Gott. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Aber dann sieht unser deutscher Gideon das ein und sagt sich so, ja okay, wenn Gott das gesagt hat, dann machen wir mal. Hilft ja nichts, ne? Muss ja einer machen. Auch wieder so ein bisschen was Deutsches, was ich auch in mir sehe. Er analysiert die Lage, guckt sich so an, ja, also ich stelle mir das so vor, schaut so, ja, okay, da sind so und so viele Leute, sendet vielleicht so ein paar Spione, um zu gucken, wie viele Leute sind da wirklich, gegen wie viele Feinde muss ich denn wirklich angehen? Was habe ich da denn eigentlich zu tun? Er plant, analysiert, trifft Entscheidungen und irgendwie dieser Gideon, wo ich keine Ahnung habe, wie er das gemacht hat, er trommelt 32.000 Leute zusammen, 32.000 Kämpfer, Männer. Und ich frage mich, wo kamen die alle her, wenn Gideon eigentlich der letzte Sohn aus der letzten Ecke irgendwo war, dem im Grunde so keiner vertraut hat. Aber irgendwie schafft er das. Ja, er bereitet sich vor, wie wir das auch tun würden. Ja, wir bekommen einen Auftrag oder eine Aufgabe, Schule, Studium, Arbeit, wie auch immer, oder Gemeinde, und sagen so, okay, das ist das Problem, da wollen wir hin, da gucken wir, ich mache jetzt das und das und das und das, um klarzustellen oder sicherzustellen, dass wir auch da hinten ankommen. Wunderbar. Das ist auch gut und richtig, denn Gott hat uns den Kopf mit dem Gehirn nicht umsonst gegeben. Und das Problem ist, dass das an der Stelle nicht direkt das ist, was Gott von seinen Nachfolgern sehen möchte. An der Stelle. Wie gesagt, gut und richtig, aber nicht an der Stelle. Denn Gott sagt, das, was du hast und deine Kraft ist genug, ich sende dich aus. Heißt also, du bist genug für eine Aufgabe, die du gar nicht schaffen kannst. Hört sich erstmal komisch an, aber Gott nimmt Gideon die Leute weg und er ist, wie gesagt, der kleinste Mann aus der letzten Ecke und in ihm ist Gott stark. Das macht mir Mut, denn ich glaube, dass Gott sich in Schwachheit zeigen möchte, in meiner und deiner Schwachheit und sich darin verherrlicht. Ja, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Und Gott ist stark. Ja, und das, was mich fasziniert an der Stelle, Gideon hätte jetzt sagen können, ja Gott, okay, das ist ja cool, dass du bei mir bist, aber Ich bleibe auf der sicheren Seite und behalte die 32.000, die mit mir sind. Du bist da, ich habe die auch noch. Ja, dann sind wir sicher und gehen in den Kampf. Wunderbar. Aber das ist nicht das, was Gideon macht. Er schickt die wirklich weg, wie Gott gesagt hat. Und das ist Vertrauen. Er macht genau das Richtige. Er vertraut auf Gott, dass er es gut machen wird, dass er es richtig machen wird und dass er zum Ziel führen wird. Gideon lernt Vertrauen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das dann praktisch aus? Wie können wir daraus noch lernen? Ich bin immer so ein Typ, ich möchte das gerne irgendwie bildlich haben, dass ich das verstehen kann, dass ich mich erinnern kann. Und da lesen wir Richter 7, Vers 16. Er teilte die 300 Männer in drei Gruppen auf, gab jedem Mann ein Widderhorn, einen Tonkrug und eine Fackel. So, also Krug, Fackel und Horn. Krug, Fackel und Horn. Ich sage das so oft, damit ihr euch daran erinnern könnt. Krug, Fackel und Horn. Wir machen das mal gerade gemeinsam. Einfach Krug, Fackel und Horn. Krug, Fackel und Horn. Und noch ein letztes Mal. Krug, Fackel und Horn. Merkt ihr was? Da steht nichts von einem Schwert. Da steht nichts von einem Schild. Da steht nichts von einer Armee. Da steht nichts von Panzern, Streitwagen oder sonstigem. Krug, Fackel und Horn. Das ist es. Und was machen die jetzt damit? Richter 7, Vers 17 bis 22. Da sagte er zu ihnen, also Gideon, behaltet mich im Auge. Wenn ich am Rand des Lagers bin, dann tut genau dasselbe wie ich. Also er ist einer, der die Leute mitzieht und führt und sagt, ey, ich vertraue und dann vertraut mir. Sobald ich und die Männer bei mir in ihre Hörner blasen, blast ihr auf den anderen Seiten des Lagers ebenfalls die Hörner und ruft für den Herrn und für Gideon. Ja, denkt an die Reihenfolge, für den Herrn und für Gideon. Gideon und die 100 Männer, die ihn begleiteten, erreichten den äußeren Rand des midianitischen Lagers. Kurz nach dem Wachwechsel, gerade als die mittlere Nachtwache begann, da bliesen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen sie auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner in der rechten und schrien, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Im Lager liefen alle durcheinander, schlugen Alarm und riefen zur Flucht auf. Als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte der Herr es, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften. Also, ja, ziemlich viel Blut da an der Stelle. Das soll jetzt aber heute nicht das Thema sein, sondern eher, was können wir daraus lernen? Was können wir aus dieser Struktur, dieser Vorgehensweise lernen in Bezug auf unseren Glauben oder ich auf meinen Glauben? Und wir haben da Krug, Fackel und Horn. Der Krug, ich glaube, das kann ein Bild sein für mein Leben, für dein Leben, für unsere Pläne, die wir haben. Und das wird gebrochen. Ja? Die schmeißen diese Krüge auf den Boden, die zerschellen. Und das heißt, dass wir unser Leben hingeben können zu Jesus und dass er das nimmt und was Großartiges draus machen kann. Aber erstmal muss dieser Krug weg, damit die Fackel darunter ihr Licht scheinen kann. Also dass Gott sein Licht scheinen kann. Denn er ist in deiner Gebrochenheit stark. Der Krug muss erst weg, damit das Licht scheinen kann. Das richtige Licht, nicht dein Licht, sondern Jesus in deinem Leben. Und wenn wir jetzt diese Fackel sehen, Gottes Licht, die ist in der linken Hand. Linke Hand damals, müssen wir wissen, das war die schwache Hand. Ja? Die rechte, das war immer die starke. Ja, da gehen wir lang. Da hatte man sein Schwert. Aber die linke, das war die Schwachheit. Und Gottes Licht ist in der Schwachheit stark. Und wie gesagt, dieser Krug muss weg, damit das Licht scheinen kann, das richtige Licht. Und das Horn, das ist der Ausruf, dass Gott bereits gesiegt hat. Ja, die sind nicht in den Kampf gezogen, sondern die rufen aus, dass Gott bereits den Sieg errungen hat, dass er groß ist. Und wie wir gerade auch gesungen haben, ey, das ist nicht unser Kampf, sondern Gott zieht für uns in diesen Kampf. Ja, gegen all das, was sich uns entgegenstellt. Und jetzt möchte ich euch das mal eben vormachen, damit das einfach ein bisschen bildlicher wird. Wir machen gerade hier so ein bisschen Licht hin, das wäre total cool. Also wir haben diesen Krug. Ja? Das ist dein Leben. Das ist mein Leben. Diese ganzen Pläne. Gideon hat geplant, 32.000 Leute zusammengetrommelt. Aber Gott hat gesagt, ey, das ist mir zu viel. Ich möchte mich zeigen. Die Leute sollen nicht glauben, dass du das geschafft hast, sondern dass ich das getan habe für dich und dass ich diesen Sieg errungen habe. Und das ist was, wo ich euch echt zu ermutigen möchte, wirklich das Gott hinzulegen und zu sagen, ey, das nimmst du und du darfst machen. Ich muss nicht wissen, wie du das machst, was du da machst, sondern dass du groß bist und dass du gut bist. Ja, und die haben das dann einfach zertrümmert. Ja? Und das ist weg. Das ist weg. Keine Angst, ich zünde die jetzt nicht an. Und haben die Fackel hochgehalten. Ja? Die Fackel und das Licht, dass Gott groß ist. Die haben das hochgehalten. Ja? In dieser Schwachheit. Das Leben weg. Meine Pläne weg. Und Gott hochgehalten. Und dann sind sie gegangen zu dem Horn. Für alle, die Musik nicht so gut waren, das ist kein Horn, das ist eine Trompete. Ja? Und haben das ausgerufen. Und ich probiere das jetzt mal. Ja? Das hat bei denen bestimmt besser geklungen. Also die haben das ausgerufen, die haben das hochgehalten. Und so standen die an diesem oder um dieses Lager rum, ja, in einer solchen Haltung. Nicht, dass ich kämpfe, sondern dass Gott kämpft. Und ich befinde mich dann plötzlich in einer Haltung von Lobpreis. Dass ich ausrufe, Gott ist groß. Gott ist groß in der Schwachheit und er besiegt meine Feinde. Ja? Und das Ding ist, wenn ich hier hinten dann stehe und das hochhalte, diese Fackel hochhalte, und ich rufe den Sieg aus, dann muss ich wirklich darauf aufpassen, dass ich da vorne diesen Krug zertrümmert habe. Dieser Krug muss weg, denn sonst rufe ich meinen Sieg aus. Und dann werde ich fallen. Dann wird es wirklich wehtun. Ja, ich darf den Sieg Gottes ausrufen, den er in meinem Leben erringt. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich daran glaube, dass das unsere persönliche Entscheidung ist, dass wir entscheiden dürfen, was mache ich mit dem Krug da vorne? Was mache ich mit diesem Ding? Ja? Worüber rufe ich diesen Sieg aus? Ja? Und das möchte ich dich auch fragen, ey, wenn du darüber nachdenkst, was machst du damit? Denn es ist nicht wichtig zu wissen, wie. Als ich nach London gegangen bin, hatte ich große Zweifel, wie ich gesagt habe. Ich wusste nicht, wie das da werden wird. Ich war noch nicht mal mehr in der Lage, meine T-Shirts aus dem Schrank in diesen Koffer zu räumen. Hört sich bescheuert an, aber ich war noch nicht mal dazu mehr in der Lage. Und was ich gemacht habe, ich bin in den Wald gegangen und habe gesagt, ey, lass mich gerade mal alle in Ruhe. Und ich habe Gott das hingeworfen. Ich habe ihm gesagt, ey, ich sehe all diese Sachen vor mir. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich werde keine Freunde haben, da wird niemand sein. Und ich werde total allein sein in dieser Stadt, ich werde kaputt gehen. Aber dann habe ich gesagt, hier, nimm das. Diese Gedanken und Gefühle sind da, aber ich glaube, dass du größer bist. Du hast dich bisher schon in meinem Leben gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass du es auch nochmal tun wirst. Und das ist noch was mich ermutigt. was ich euch gerade nämlich noch nicht erzählt habe über Gideon. Der hat nämlich auch klein angefangen. Der hatte nicht den Glauben von jetzt auf gleich. Ja, dieser kleine Mann aus der letzten Ecke hatte nicht direkt den Glauben, mit 300 Mann gegen zigtausende in den Krieg zu ziehen und überhaupt nicht zu kämpfen. Diesen Glauben hatte er noch nicht. In Richter 6, 15 bis 22. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der jüngste meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus. Er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Eva. Dann brachte er die Speisen hinaus und unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel an. Der Engel des Herrn berührte das Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel wieder. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf, allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Und trotz dessen, dass Gideon zweifelt, dass er keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll, und immer wieder zweifelt. Ja, da gibt es noch ein paar Stellen, wo er wieder fragt, Gott, bist du wirklich der das zu mir sagt? Bist du wirklich da? Kann ich wirklich daran glauben? Und er schickt dich nicht weg, nur weil du zweifelst. Ey, wir sind alle nur Menschen. Und du darfst zweifeln und das vor Gott legen und sagen, ey, das ist was mich beschäftigt. Das ist mir zu viel. Das kann ich nicht. Wenn du das sagst, dann möchte ich echt ermutigen, einfach zu glauben, dass Gott auch morgen noch da ist. Wie Gideon das hier gemacht hat. Er hat gesagt zu dem Engel, geh nicht fort, sondern komm morgen wieder. Oder bleib da, bis ich wiederkomme. Denn ich glaube, dass Glaube ein Muskel ist, den wir trainieren können. Dass wir kleine Schritte gehen auf das richtige Ziel zu. Dass wir immer wieder ein kleines Stück von unserem Krug nehmen und es zerstören. Wenn du nicht den Mut hast, das komplett hinzulegen, dann fang mit kleinen Stücken an. Einfach zu glauben, dass Gott da ist und dass er auch morgen noch da sein wird. Und wie gesagt, auch wenn Gideon nach diesem ersten Beweis wieder gezweifelt hat, dann hat Gott gesagt, okay, es ist okay. Und ich zeige dir, dass ich immer noch da bin. Er zweifelt immer wieder. Auch wieder unser deutscher Gideon, der immer wieder zweifelt und Gott sagt, ey, ich stehe hier mit offenen Armen. Du darfst kommen. Und du darfst nicht nur kommen, wenn es dann das erste Mal ist, wenn du zweifelst. Auch nicht, wenn es das zweite Mal ist. Wenn es das tausendste Mal ist, du darfst immer noch wiederkommen. Und Gideon muss immer wieder erkennen, dass es nicht er ist, sondern dass Gott es ist, dessen Sieg wir ausrufen dürfen. Du musst nicht von Anfang an der starke Held sein. Und so wie Gideon auch von Gott die Info bekommen hat, ey, wo geht's hin? Was ist das Ende, wo ich dich darauf vorbereite? Möchte euch was zeigen, was ich in der Statistik in Großbritannien gesehen habe und habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Leider findet man nicht die unfassbar exakten Daten, deswegen ein bisschen verwirrend an der Stelle. Aber das Bild ist sehr, sehr ähnlich. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir in dieser Grafik, da oben das Orange. Das sind die Menschen, die in Deutschland in die Kirche gehen. Das sind wir. Und das sind so über den Daumen 5%. Wer da eine genauere Zahl hat, darf sie mir gerne geben. Aber da sind 95%, die dieses Geschenk noch nicht angenommen haben. Die da sind und wo wir, glaube ich, einen klaren Auftrag haben, in diese Leben hineinzusprechen. Und ich möchte ermutigen, zu glauben, dass Gott seine Geschichte hier in der Schlag noch weiter mit uns schreibt. Dass wir füreinander da sein dürfen in dieser Gemeinde, um einen Unterschied zu machen. Lass uns daran glauben, dass wir ermutigt und gestärkt werden in unserem Glauben. Lass uns glauben, dass hier in der Schlag jede einzelne Woche Menschen zum Glauben finden und Schritte gehen auf ihn zu. Das ist mir so ein Herzensanliegen, euch diese Begeisterung mitzugeben. Lass uns glauben, dass wir hier eine Erweckung erleben. Lass uns glauben, dass dieser Raum, diese Gemeinde nicht genug Stühle hat, um die zu fassen, die Gott hier ansprechen möchte. Und Glaube ist nicht Glaube, wenn du es verstehen kannst vorher. Glaube ist nicht Glaube, wenn du den Prozess schon sehen kannst, aber Glaube ist, dass du überzeugt bist, dass Gott dich zum Ziel führt. Und für uns Deutsche ist Glaube nicht Glaube, wenn du vorher den 50-Punkte-Plan hast, jeden einzelnen Schritt im Detail weißt. Du darfst glauben, dass das Ziel da ist, dass Gott jeden einzelnen Schritt mit dir geht. Dein Glaube ist ein Muskel, trainiere ihn. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin noch nie diesen Schritt gegangen, ein Stück mehr zu glauben oder überhaupt an das zu glauben, an diese Botschaft, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und damit den Weg zum Vater freigemacht hat. Oder vielleicht sagst du, ey, ich habe so viele Situationen erlebt, ich glaube eigentlich, aber ich habe irgendwie den Glauben verloren. Und ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ein Stückchen weiter zu gehen, ein Stückchen weniger von mir und zu glauben, dass in diesen Situationen Gott groß ist, dass er den Sieg erringen wird. Du bist mehr geliebt, als du je gedacht hättest. Jesus Christus hat durch seinen Tod schon gesiegt und den Weg für dich freigemacht. Und ich würde jetzt gerne so eine kleine Zeit geben, wo ihr das nochmal bewegen könnt, wenn euch das beschäftigt. Und danach möchte ich mit denen beten, die sich da angesprochen fühlen. Ich werde mit uns allen beten und du darfst in deinem Herz, in deinem Inneren entscheiden, ob du das für dich annehmen möchtest oder sagst, boah, das ist mir ein Schritt zu viel, heute Morgen nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, einen mutigen Schritt zu gehen. Ich möchte es, wie gesagt, euch die Zeit geben, das so ein bisschen zu bewegen. Wenn du heute Morgen einen kleinen Schritt in diesem Glauben gehen möchtest, möchte ich ermutigen, das von Herzen mitzubeten. Du bist groß, du bist herrlich, du bist unser Gott. Ich möchte glauben, dass du lebst, dass du wahr bist und mich siehst. Glaube macht keinen Sinn, aber weil du bereits Großes getan hast, möchte ich darauf vertrauen, dass du es auch weiter tun wirst. Heute will ich einen Schritt auf dich zumachen, ein mutiger Schritt im Vertrauen auf dich. Da ist so vieles, das nicht richtig läuft in meinem Leben und ich lege es dir hin. Vergangenes, Jetziges und Zukünftiges. Ich glaube, dass du es nimmst, vergibst und gut machen wirst. Amen. Ja, wenn du heute Morgen von Herzen dieses Gebet mitgebetet hast, dann ist es wahrscheinlich die beste Entscheidung, die du heute getroffen hast. Davon bin ich überzeugt, darüber bin ich begeistert. Und ich möchte dich ermutigen, geh nicht einfach so, sondern komm wieder, nächsten Sonntag. Komm wieder und sprich mit jemand darüber. Ja, wir haben das Angebot von Gebet nach dem Gottesdienst. Wir haben Kaffee nach dem Gottesdienst und ich möchte dich ermutigen, mit Leuten zu sprechen, die einen Schritt gegangen sind. Sprich sie einfach an. Und sie werden dir berichten können, wie sie das erlebt haben. Sie werden dir ihre Geschichte erzählen können. Ihre Geschichte über den Glauben. Und tausch dich einfach mit anderen aus, die das schon erlebt haben. Und lass uns jetzt unseren Gott und seine geniale Botschaft, die beste, die es gibt, lass uns ihn loben und preisen. Amen.